Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Es gibt schon originelle Geburtstagsgeschenke. Adam Nicholson erhielt zu seinem 21. eine kleine Inselgruppe von seinem Vater und hat sie weitergereicht an dessen 21. Geburtstag an seinen Sohn. Vorher hat er die Inseln allerdings jahrelang erkundet und schließlich ein Buch über sie verfasst. Seeraum, ein schottisches Inselleben. Und unser Kritiker Günther Wessel ist Adam Nicholson lesend auf die Insel gefolgt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo liegen denn Nicholsons Inseln überhaupt? Wie groß sind die?
Das sind drei kleine unbewohnte Inseln, also so hochaufragende Festungen aus Basalt. Die liegen in der Meerenge zwischen den äußeren Hebriden und Schottland. Also in so einer Meerenge drin, 2,3 Quadratkilometer Fläche verteilen sich das, also winzige Dinger. Es ist Weideland für Schafe überwiegend, sporadisch kommt auch ein Schäfer vorbei. Und aber vor allem, die leben hier 100.000 von Seevögeln. Vorrangig Papageientaucher, diese niedlichen kleinen Vögelchen. Dazu verschiedene Möwenarten, Lummen, Eissturmvögel, Krähenschaben. Und Nicholson beschreibt das Leben auf dieser Insel, also erstmal diese Vögel, sehr bildhaft, sehr lebendig. Diese Krähenschabe, die so eine Kormoranart ist, erscheint ihm sehr zornig. So im Gestus hier der Papageientaucher eher unschuldig. Ich würde eher sagen niedlich. Er geht da sehr subjektiv ran, weiß aber auch immer, die wissenschaftlichen Fakten zu referieren.
Schafe und Seevögel, wo sind die Menschen?
Gibt's da eigentlich nicht mehr.
Okay.
Gab's aber früher. Also es gibt Spuren darüber, Gebäudereste, Müllhaufen. Nicholson lädt irgendwann mal Archäologen auf die Insel ein, um das als die Insel sozusagen durchwühlen, also diese Müllhaufen durchwühlen, die Gebäudereste sich angucken. Und er fährt dann von frühen keltischen und wikingerzeitlichen Besuchern. Es gab einen frühmittelalterlichen christlichen Einsiedler, der gelebt hat, von dem man einen Stein gefunden hat, der mit einem Kreuz drauf eingraviert. Also die meiste Zeit waren diese Inseln eigentlich bewohnt, wobei es nie mehr als 40, 50 Personen gewesen sein können, weil die ganzen Ressourcen der Insel, also Weideland, Fläche für Gartenbau und so weiter, es reicht halt einfach nicht aus, um mehr Menschen zu ernähren. Und im 18. Jahrhundert ändert sich das sozusagen mit dem Begriff Beginn der Moderne. Da werden die Pachtzinsen erhöht, da muss man irgendwie im Handel teilnehmen und dann lohnt es sich nicht mehr, auf dieser Insel zu leben. Die ernährt dann irgendwann nur noch eine Familie und dann irgendwann nur noch diesen einen Schäfer und heute nur noch die Leute, die sporadisch darüber kommen.
Jetzt ist es ja ein ziemliches Privileg, eine Inselgruppe zu besitzen, aber sollte Natur nicht allen Menschen zur Verfügung stehen? Äußert sich Nicholson dazu in irgendeiner Form?
Ja, tut er. Das ganze Buch beginnt damit, dass er erstmal drüber nachdenkt, warum ihm eigentlich diese Inseln gehören. Und er strauchelt ein bisschen bei dieser Frage, aber er weicht ja zumindest nicht aus. Er ist sich dieses Privilegs bewusst, mag aber nicht verzichten. Er bekam sie halt von seinem Vater, gibt sie an seinen Sohn weiter. Das ist eine Familientradition. Und er hat die Hoffnung, dass der Sohn die Inseln genauso erhalten und genauso offen halten wird, auch für Besucher, wie er das tut. Also die Inseln stehen offen, man kann sich da anmelden. Es gibt eine Webseite, die heißt shantisles.net, also shantisles.net geschrieben. Und da kann man sich sozusagen auf diese Insel einbuchen. Und er sieht das Buch eben auch als einen Versuch, die Inseln mit allen Menschen zu teilen, also das, was er da erlebt, was er da erfahren hat.
Jetzt liegen diese Inseln ja weit ab vom Schuss. Ist das also nur ein Buch für Liebhaber schottischer Inseln? Ich glaube, das ist auch eine ziemlich windige Gegend.
Das ist eine total windige Gegend. Das ist auch nicht leicht, da hinzukommen. Also mit dem Boot muss man schon segeln können, oder man braucht einen starken Motor, um über diese Meerenge drüber zu kommen.
Und nicht seekrank werden.
Und nicht seekrank werden. Es gibt da ein paar Strömungen, die unangenehm sind. Es ist ein Buch für Vogel- und Naturliebhaber, für Menschen mit Interesse an Archäologie, für alte Lebensweisen und Kulturen. Ich finde, für Menschen, die Interesse haben an den entlegenen Orten, aber auch für Leute, die gern ein fein, schön geschriebenes Buch lesen, ganz simpel. Also er hat eine tolle Sprache, er kann das toll beschreiben. Er ist nicht, manchmal ist es ein bisschen manieriert, finde ich. Lakonie ist nicht so seine Stärke, aber er kann total gut staunen und hat eine gute Beobachtungsgabe. Und er weiß halt viel über dieses einsame Inselleben zu beschreiben. Und den Umgang mit der Einsamkeit aus der eigenen Erfahrung, aus der Literatur. Er bringt immer wieder Rückgriffe auf literarische Gestalten, also Robinson Crusoe. Ihn eins schreibt er am Anfang, anfänglich beim Besuch der Inseln, dass beide sich sozusagen in Arbeit und Geschäftigkeit. Also sie versuchen diese Einsamkeit mit Geschäftigkeit zu füllen, um nicht auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Aber anders als er sieht er heute diese Inseln für, oder sah er beim Schreiben des Buches die Inseln nicht mehr als Gefängnis für ihn, als anders als Robinson das sah, sondern das war für ihn der Rückzugsort. Das war der Ort, wo er sich selber finden konnte, wo er sich in der Natur erleben konnte und mit sich eins sein konnte. Und so finde ich, ist das Buch so ein, es ist eben nicht nur so eine Biografie einer bestimmten Inselgruppe, wenn man so will, sondern es ist eben auch ein Buch über, das drüber nachdenkt, was Natur und was bestimmte Orte bei uns auslösen. Das finde ich ganz großartig.
Und WLAN gibt es wahrscheinlich auch nicht.
WLAN gibt es auch nicht. Es gibt, glaube ich, GPS-Empfang. Das gibt es.
Günter Wessel über Adam Nicholson und Seeraum, ein schottisches Inselleben. Die Übersetzung von Dirk Höfer mit rund 380 Seiten ist für 28 € bei Mattes und Seitz erschienen.